Ik möchte heute Abend etwas lesen von 3. Mose 16. Und Jehova redete zu Mose nach dem Tode der beiden Söhne Aarons, als sie vor Jehova naten und starben. Und Jehova sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum hineingehe, innerhalb des Vorhangs, vor den Deckel, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Farren zum Sündopfer und einem Widder zum Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock von Linnen anziehen, und Beinkleider von Linnen sollen aus seinem Fleische sein, und mit einem Gürtel von Linnen soll er sich umgürten, und einen Kopfbund von Linnen sich umbinden, das sind heilige Kleider. Und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Und von der Gemeinde der Kinder Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll den Farren des Sündopfers, der für ihm ist, herzubringen und Sühnung tun für sich und für sein Haus. Und er soll die 2 Böcke nehmen und sie vor Jehova stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Aaron soll Lose werfen über die 2 Böcke, ein Los für Jehova und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf welchen das Los für Jehova gefallen ist, und ihn opfern als Sündopfer. Und der Bock, auf welchem das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor Jehova gestellt werden, um auf ihm Sühnung zu tun, um ihn als Azazel fortzuschicken in die Wüste. Soweit. Wir haben gestern Abend einleitende Bemerkungen gehört, lass ich lieber sagen, einleitende Mitteilungen, die Gott getan hat über das Werk der Sühnung. Das ist ein normaler Weg, auf welchen Gott seine Gedanken mitteilt. Als ein guter Lehrer gibt er Beispiele, woraus man seine Gedanken lernen kann. Nicht alles in einem Male, denn unser Intellekt, auch geistliche Intellekt, ist nicht fähig, die Vollkommenheiten des Werkes und der Person des Herrn Jesus, ja, man kann ruhig sagen, von alle Gedanken Gottes ganz zu erfassen. Als Prinzip finden wir das ausgedrückt in 1. Korinther 13, wo gesagt wird, dass wir jetzt nur stückweise verstehen. Das meint nicht, dass wir jetzt nur nicht alles wissen, aber wir können jetzt die Wahrheit nur Stück für Stück besehen. Zum Beispiel, ich kann nicht in demselben Moment beschäftigt sein mit der Entrückung der Versammlung und mit das Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuze. Wir können hier nur mit einem Teil der Gedanken Gottes beschäftigt sein und nach der Zeit in zweiter Teil. Das ist stückweise. Und so, wo das Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuze und die Resultate davon und die alle Fragen, die dadurch gelöst wurden, so unendlich groß sind, hat Gott sie in Teile verteilt, um es jedes Mal ein kleines Teil davon zu sehen zu lassen, was wir dann verstehen können, sodass wir doch am Ende das ganze Werk sehen können. Und so haben wir gestern gesehen, dass Gott im Anfang einige Dinge schon gleich im Anfang zeigte, was in Verbindung stand mit das Werk des Herrn Jesus. Ich kann besser sagen vielleicht, was in Verbindung steht mit der Frage, wie ein sündiger Mensch zu Gott nahen kann. Und wir haben dann gleich im ersten gesehen, 1. Mose 4, dass ein Mensch, der ein Sünder ist, nur zu Gott nahen kann, wenn er kommt mit etwas, was nach den Gedanken Gottes ist, und worauf Gottes Auge mit Wolken fallen ruht. Und das muss also etwas sein, was nicht in Verbindung mit der Sünde steht und unschuldig ist vor Gott. Und wir sehen, Abel brachte von den Erstlingen von seinen Schafen und ihr Fett. Und also noch zweites dabei, also das, was etwas spricht von ein ausgeübtes Gericht, der Tod, weil Gott gesagt hatte, dass der Lohn der Sünde der Tod war und dass der Mensch also sterben musste unter dem Gericht, weil er ein Sünder war und dass ein Mensch also nur zu Gott nahen kann, wenn er mit der Tod kommt, nur der Tod eines anderen, Unschuldigen, kann ihm retten vor dem Gericht und machen, dass er zu Gott kommen kann, ohne gerichtet zu werden. Dann haben wir in 1. Mose 8 gesehen, wie aufgrund des Brandopfers Gott bereit ist, den schuldigen Menschen nicht mehr zu richten. Nachdem er de Sündflut ausgeübt hat, das Gericht ausgeübt hat, sagt Gott aufgrund des lieblichen Geruches, nein, es gibt Gnade. Da ist etwas, was von dieser Erde kommt, das gut ist für mich. Ein lieblichen Geruch, ein Geruch, das mir Ruhe gibt, sodass es möglich ist, vor Gott zu bestehen, ohne gerichtet zu werden. Und was ich gestern Abend nicht gesagt habe, steht dann im Anfang von Kapitel 9, und dass Gott den Menschen dann Fleisch zu essen gibt, sodass der Mensch immer wieder daran erinnert werden kann, dass er nur leben kann durch den Tod eines anderen, Unschuldigen. Um ein Mensch im Leben zu behalten, müssen unschuldige Tiere sterben. Und in 1. Mose 22 sahen wir, dass es ein Mensch sein musste, der sterben musste, dass ein Tier nicht genügend war, um Erlösung zu bringen für einen Menschen. Aber jetzt kommen wir im 2. und 3. Buch Mose, und da finden wir weitere Erklärungen. Und es ist sehr wichtig, dass wir die hier finden und nicht im 1. Buch Mose. Im 1. Buch Mose finden wir die Grundlagen von alles, aber wir finden niemals dort gesprochen von Erlösung. Wir finden niemals da gesprochen von Blut in Verbindung mit die Opfer, die Jehovah gebracht wurden. Und erst ein Volk, das erlöst ist, dass hinter dem Blut de sicher ist vor dem Gericht und durch Gott selbst aus Ägypten erlöst ist und in dessen Mitte Gott wohnen kann, weil sie wirklich erlöst sind, erst da kann Gott seine Gedanken besser offenbaren, völliger offenbaren, sodass sie eintreten können in seine Gedanken. Und das ist ein Grundsatz von außergewöhnlicher Bedeutung. Wir haben hier das Wort Gottes. Und daarin had God alle zijn gedanken geoffenbaard. Aber deze gedanken zijn nur kenbaar, kunnen nur verstanden werden, door einer, der geistig is, der eine neue Natur empfangen hat, aber das nicht allein, in welke der Heilige Geist woont, der das Wort lebendig macht, wodurch es verstehen kann. Kein Mensch auf Erden, der nicht wiedergeboren is, kan dat woord Gottes verstehen, dan nur diese einige dingen, dat er een Sünder is, en dat er nur gerettet zu Gott nahen kan, aufgrund des Todes eines anderen. Dat er wie Abel im Glauben zu Gott kommen muss, mit das, was angenehm is voor Gott, de Tod eines Unschuldigen, den Herrn Jesus. En weiter kan er nichts verstehen in den Worten Gottes. Und es geht selbst weiter, dass auch einer, der wiedergeboren ist, solange er nicht wirklich in Frieden mit Gott hat, sodass, wenn er nicht wirklich, nicht nur gesehen hat, wie wir in 2. Mose 12 haben, dass der Herr Jesus für ihn gestorben ist, aber zweitens auch, dass Gott selbst das Lamm gegeben hat und dass Gott vollkommen befriedigt ist durch das Werk des Herrn Jesus, zodat er wirklich een gefestigten Frieden met Gott had, nur dan kan er das Wort verstehen. Niet zolang er niet wirklich Frieden met Gott had. En wie gesagt, Frieden met Gott geht weiter, als zu wissen, dass seine Sünden vergeben sind. Het bedeutet, dass man weiß, dass nichts mehr zwischen Gott und mir ist, dass alles vollkommen geebnet ist und dass ich frei zu Gott kommen kann. Aber wenn das so ist, und in diesem Moment ist der Mensch, ist der Christ auch versiegelt mit dem Heiligen Geiste, dann ist sein Verständnis frei, um Gottes Gedanken zu verstehen. Und der Heilige Geist, der dann in ihm wohnt, macht das Wort lebendig, so wie der Herr Jesus in Johannes 4 und Johannes 7 spricht über lebendiges Wasser. Das Wort Gottes, die Bibel, aber lebendig gemacht door de Heilige Geist, der in jeder Gläubige woont. En dan kan God zijn Herz en zijn Gedanken offenbaren, wo zijn Wort door den Heiligen Geist gegeben is, en verstanden werden kan door jeder, der geistlich is, wiedergeboren is en den Heiligen Geist empfangen hat, der in ihm woont. Zo wie 1. Korinther 2 ons ganz ausdrücklich lernt. En zo kunnen we verstehen, dass die Lehren, die wir haben in dem zweiten und dritten Buch Mose, nicht gefunden werden konnten in dem ersten Buch Mose. Sie konnten nur gefunden werden nach 1. Mose 12, wo wir das Lamm haben und das Blut des Lammes, und nach 2. Mose 15, wo das Volk durch das Rote Meer gekommen ist und zu Gott gebracht ist. Eigentlich in Wirklichkeit erst nachdem das Volk zu Gott gekommen ist, auf den Berge Sinai, und dort durch Gott erklärt ist als seinem Volke und in ein wirkliches Verhältnis mit ihm gekommen ist. Und darum finden wir, wenn wir in das letzte Teil des zweiten Buches Mose die Errichtung des Bundes der Stiftshütte finden, finden wir gleich im Anfang von 3. Mose, dass Gott sein Herz öffnet und alle seine Gedanken über die Person und das Werk des Herrn Jesus offenbart, sodass die Seinen, die mit ihm in Verbindung stehen, Gemeinschaft mit ihm können haben über seine Gedanken. Ich sage das denn, dass wir verstehen, dass die Gedanken, die wir hier in 3. Mose 16 haben, nur verstanden werden können durch Gläubigen, die Frieden mit Gott haben. Und waarom we dieses Kapitel hier hebben en niet aan anderen stellen. Es wird hier also gesproken, das Evangelium dargestellt, aber an Gläubigen dargestellt, nicht an Ungläubigen. Ungläubigen kunnen dies nicht verstehen, wenn sie einige Gedanken davon verstehen kunnen, wo es nur das Evangelium betrifft. Aber nun finden wir hier in diesem Kapitel, gleich in dem Anfang schon, was der normale Zustand, nein, der Zustand ist von der Mensch, so wie er ist, als ein Nachkomme von Adam. Und was auch wir von uns selbst waren. Es ist wahr, wir sehen in diesen Dingen alle Abbilder von das Werk des Herrn Jesus. Und in der Einrichtung von der Stiftshütte alle Abbilder von den himmlischen Dingen. Der Hebräerbrief erklärt uns das ausdrücklich. In Hebräer 9, Vers 23 wird uns gesagt, dass die Stiftshütte und alle Werkzeuge, Geräte von der Stiftshütte Abbildungen sind von den himmlischen Dingen. Und auch in Kapitel 9 und Kapitel 10 wird uns dort ausdrücklich gesagt, dass das, was der Herr tat, lass ich lieber sagen, das, was wir hier in 3. Mose 16 haben, der große Sühnungstag, dass das ein Bild ist von dem, was der Herr Jesus später getan hat auf dem Kreuze. Und der ganze Brief an die Hebräer ist eine göttliche Erklärung von speziell dieses Kapitel, aber nicht allein von dieses, auch von den anderen Kapiteln im Alten Testament, aber speziell von diesem Kapitel. Aber wenn dann die ganze Wahrheit dargestellt wird, wenn es auch hier in Bild ist, dann muss erst klargesteld werden, was die Stellungen sind, der Ausgangspunkt von alle Wegen Gottes. Und dann sehen wir hier, was der Ausgangspunkt ist. Wie wir im ersten Vers gelesen haben, nach dem Tode der beiden Söhne Aarons, als sie vor Jehova naten und starben. Die beiden Söhne Aarons, wir haben es in Kapitel 10. Die waren in Kapitel 9 geweiht zu Priester. Dus waren die beide älteste zonen van Aaron. Want een van hen zolte nach Aaron hoge priester werden. Dus waren die mensen die God auserwählt had. Als zijn auserwähltes volk. Om diesen besonderen plaats te hebben. Israël war das auserwählte volk Gottes. Levi war der Stamm, der aus Israel auserwählt war, um Dienst zu tun in der Stiftshütte. Und das Haus Aaron war aus Levi auserwählt geworden, um in die Stiftshütte Dienst zu tun. Und die beiden ältesten Söhne hatten den besonderen Auftrag, um Dienst zu tun. Und das erste Mal, dass sie das taten, sind sie gestorben. Welch ein Beweis, was der Zustand ist. Der auserwählteste Mensch in der höchsten Stellung, die Gott geben konnte, der das meiste abgesondert war für Gott, konnte nicht zu Gott nahen, ohne zu sterben. Und zu Aaron musste gesagt worden, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum hineingehe, innerhalb des Vorhangs, vor den Deckel, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Das macht klar, was der Zustand des Menschen ist. Und das macht klar also, welche Brücke überbrückt werden musste, dass ein Mensch zu Gott kommen kann, in sein Gegenwart und Gott Gemeinschaft mit ihm haben kann. Aber da ist eine zweite Sache dabei, woran Menschen wenig denken, auch wir wenig denken. Das ist, wenn es geht über eine Sache zwischen zwei Personen, dass diese Sache zwei Seiten hat. Und dass es geht, wenn es geht über das Verhältnis zwischen Gott und Menschen, diese Sache zwei Seiten hat. Die Seite des Menschen und der Seite Gottes. Und das ist ein Punkt von außergewöhnlicher Wichtigkeit. Oh, wenn ein Sünder zu Gott kommt, wenn er sieht, dass er ein verlorener Sünder ist, dann normal denkt er nicht an, was die Seite Gottes ist. Er denkt nur an seine Seite. Er fühlt, er braucht Vergebung von Sünden. Er fühlt, er ist der Gegenstand des Gerichtes Gottes. Und er braucht Gnade. Er braucht Vergebung. Und er kommt zu dem Herrn, er kommt zu Gott, um das zu empfangen. Aber da ist eine andere Frage, die erst erledigt werden musste. Und das ist die Seite Gottes. Und das sehen wir speziell hier in diesem Kapitel auch. Ich spreche jetzt nicht über die ersten Versen, aber dann spreche ich über in Vers, was wir in Vers 7. Und er soll die zwei Böcke nehmen und sie vor Jehova stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Böcke, ein Los für Jehova. Und ein Los für Asasel. Und Aaron sollte den Bock herzubringen, auf welchen das Los für Jehova gefallen ist, und ihn Opfer als Sündopfer. Und der Bock, auf welchen das Los für Asasel gefallen ist, soll lebendig vor Jehova gestellt werden, um auf ihm Sühnung zu tun, um ihm als Asasel fortzuschicken in der Wüste. Wenn also hier gesprochen wird über die Sühnung, dann sehen wir, dass von den zwei Böcken, die zusammen das Sündopfer darstellen, der erste vor Jehova ist. Dass erst diese Seite behandelt werden musste. Und es ist vollkommen klar, wenn wir nüchtern darüber denken, dass das nicht anders kann. Dass erst de Weg geöffnet werden muss, worauf Gott Gnade beweisen kann. Denn sonst würde es keine Vergebung geben, auch für einen Sünder. Wenn wir zurückdenken an was in 1. Mose 3 stattgefunden hat, dann denken wir meist nur daran, Adam und Eva haben gesündigt. Sie haben das Gebot Gottes übertreten. Und so sind sie Sünder geworden und müssen den Lohn empfangen auf ihre Sünden. Sie mussten sterben. Sie kamen in den Zustand des Todes. Und wenn sie nicht entrückt wurden an diesen Zustand, würden sie in Ewigkeit sein im Tode. Aber das war nicht das Einzige, was sie getan hatten. Sie hatten viel mehr Dinge getan. Und Dinge, die viel schrecklicher waren als das eine, dass sie ein Gebot übertreten hatten. De Schlange kam zu Eva und sagt, Sagt zu ihr, darfst du nicht essen von jedem Baum? Und sie sagte, nein, wir dürfen nicht essen von diesem Baum. Und dann sagte die Schlange, ja, aber Gott hat wohl gesagt, dass wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben, aber das ist nicht wahr. Wenn ihr davon isst, werdet ihr ihm gleich sein. Und das möchte Gott nicht. Das Wort Gottes ist eine Lüge, ihr werdet nicht sterben. Und das nicht allein. Gott liebt euch nicht, denn enthält euch das, was ihr recht auf habt, ihm gleich zu sein. Und Eva glaubte das. Sie widersprach Satan nicht, aber glaubte seine Worten, ihre Taten bewiesen es. Wenn sie das Wort Gottes geglaubt hätte, dass sie sterben sollte, als sie die aß von dieser Frucht, nicht nur leiblich, aber geistlich, glauben sie, dass sie dann von dieser Frucht gegessen hatte. Und das ist das Schreckliche, was der Mensch da getan hat. Nicht allein, dass er das Gebot übertreten hat, aber hat Gott enteert, indem er die Lüge Satans glaubte, die Gott enteerte und sagte, erstens, Gott ist ein Lügner. Zweitens, Gott ist nicht gerecht. Er gibt euch nicht, worauf ihr recht habt. Und drittens, Gott liebt euch nicht. Denn wenn er euch liebte, dan had hij euch das gegeben, waardoor je ihm gleich werdet. Aber Gott will euch niedrig halten, zodat je ihm nicht gleich werdet. En daar standen diese Fragezeichen hinter alle Eigenschaften van Gott. Gott war enteerd. De mens had ihn beraubt van zijn Ehre. En we fühlen, dat war weitaus ernster, dan dat Adam en Eva das Gebot Gottes übertreten hatten. O Gott had er leicht bewijzen kunnen dat zijn woord waar gewesen wäre. Wenn Adam en Eva in deze tijd ook leidelijk, körperlich gestorben waren, dan waren ze voor die ganze Schöpfung, voor alle Engel klaar gewesen, dat die Schlange gelogen hatte en Eva eine Lüge geglaubt had. Denn der Beweis war da, sie waren gestorben. Gottes woord war waar. Gott hatte dann gleich bewiesen, dass Gott ein gerechter Gott ist. Denn ein gerechter Gott muss die Sünde strafen. Es war bewiesen, er war gerecht. Gott hatte gleich bewiesen, dass er heilig ist. Denn wenn Adam und Eva gleich gestorben waren und in die Hölle verwiesen, dann hatte Gott gezeigt, dass er keine Gemeinschaft haben kann mit etwas, was nicht heilig ist. Aber immer in aller Ewigkeit war diese Frage, das Fragezeichen geblieben, hinter dieses, ist Gott Liebe oder ist er nicht Liebe? Und kein Antwort war auf diese Frage gegeben. Und Gott ist Liebe, und gerade weil Gott Liebe ist, konnte er den Menschen nicht verderben. Ja, er musste ihn richten, aber seine Liebe forderte, dass es einen Ausweg gab, waarin er seine Gerechtigkeit beweisen konnte, denn das musste so sein. Waarin er beweisen konnte, dass er heilig war, und das muss so sein. Waarin bewiesen wurde, dass sein Wort Wahrheit war, und das muss so sein. Gott muss behaupten, was er ist. Er kann nicht untreu sein, auch nicht gegen sich selbst. Aber waarin er auch beweisen konnte, dass er Liebe war, und waarin sein Herz befriedigt werden sollte, dass dieser schuldige Mensch, Adam, und diese schuldige Frau, Eva, die ihm so entehrt hatten, doch nicht für ewig verloren gehen sollten, aber Segen empfangen sollten. Der Gott, der lieb ist, wünschte, diese schuldige Geschöpfe zu retten. Und aber dann verstehen wir das nur auf eine Weise, waarin erstens die Seite Gottes befriedigt worden ist, dass nur auf diese Weise ein Weg geöffnet werden konnte, worauf Gott den Sünder gnädig sein konnte. Und dass also die Frage, diese Seite der Frage, in Verbindung mit Gott, das Erste sein musste. Und das sehen wir hier in den ersten Bock. Der erste Bock ist für Gott. Und was Gott befriedigt, das hat nicht der Mensch zu bestimmen, aber das kann Gott allein bestimmen. Wir werden später finden, die nächsten Abenden, so der Herr will, in die ersten Kapiteln von diesem Buch, dass wenn eine Person ein Brandopfer brachte, oder ein Speisopfer, oder ein Friedensopfer, auch selbst später ein Sünden- und Schuldopfer, ein persönliches Opfer, dass er in einigen Fällen al abweichen konnte von der normalen Regel und weniger geben konnte, als was normal war. Aber wir fühlen, wenn es geht um die Wiederherstellung der Ehre Gottes, dass kein Mensch da bestimmen kann, was genügend dafür ist. Das kann nur er. Und wir sehen, wie hier auf den Nachdruck gelegd wird. Gott bestimmt, ein Bock sollte dafür sein. Gott bestimmt, das Sündopfer sollte sein, zwei Böcke, aber der erste für ihn. Und selbst welcher Bock für ihn war, durfte nicht Moses bestimmen. Aber wie wir hier gelesen haben, und Aaron sollte Lose werfen über die zwei Böcke, ein Los für Jehova und ein Los für Azazel. Wer konnte bestimmen, wer konnte berechnen, wer konnte wirklich messen, was notwendig war für die Wiederherstellung der beleidigten Majesteit Gottes, als nur Gott selbst. Und das sehen wir hier. Und wir verstehen, dass das die erste Seite sein muss, was der Herr Jesus in Ordnung brachte durch sein Werk. Ja, ich denke, dass vielen von uns, jedenfalls ich wohl, wo man Schwierigkeit gehabt hat, mit was wir haben, in 2. Mose 21, wo wir in Vers 5 das Bekannte finden, von diesen hebräischen Sklaven, der sagt, ich liebe mein Herr, mein Weib und meine Kinder, ich will Ewigkeitssklave sein. Der Herr wird dort erst genannt. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann lesen wir speziell in den Briefen wunderbare Ausdrücke über die Liebe des Herrn in Verbindung mit uns. Wir kennen nicht diese Ausdrücke aus Epheser 5, zum Beispiel Vers 2, dass er uns geliebt hat, und Vers 25, dass er die Versammlung geliebt hat und zichzelf für sie hingegeben hat. Und wer hat niemals in sein Herz nachgedacht über diesen wunderbaren Vers aus Galater 2, Vers 20, letzte Teil, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und zichzelf für mich hingegeben hat. Een wunderbare versen om erover na te denken. Zo denken dat de Heer Jezus, als hij naar deze aarde kwam, dat de Heer Jezus, als hij 33 jaar op aarde was, als hij op die wegen ging naar het kruis, als hij als het kruis starb, dat hij daar staat weil hij misliepte. En dat hij niemals op zijn herzen was. Hij had immer aan mis gedacht als hij deze weg ging. Und als er diesen Preis bezahlte, er hat an mich gedacht. Und jeder von uns, der zu der Versammlung Gottes gehört, an die Versammlung selbst hatte gedacht. Wunderbare Gedanke. Aber wie gesagt, in 2. Mose 21, da wird erst sein Herr erst genannt. Und das ist, was wir hier finden. Er liebte auch seinen Vater. Und als Mensen liebte seinen Gott. Und erst was Gott notwendig war für Gott. Was für Gott getan werden musste. Das war das Erste. Er liebte seinen Vater und ging hin, um für ihn das Werk zu vollbringen. Er liebte die Versammlung, um für sie das Werk zu vollbringen. Er liebte mich, um für mich das Werk zu vollbringen. Sodass ich errettet werden musste, konnte. Aber das Erste war Gott. Und wir verstehen, dass es nicht anders möglich war. Und darum sehen wir hier, was uns hier dargestellt wird. Aber das Verstehen davon, das macht gerade das Evangelium so wundergroß. Und das macht uns ganz klar auch, wie groß die Gnade und Güte Gottes ist. Und das macht uns auch klar, wie es möglich ist, dass jetzt, wie zum Beispiel in 2. Korinther 5, in Vers 19 und 20, diese wunderbare Tatsache steht, dass Gott seine Diener aussendet, jetzt zu allen Menschen, um sie zu flehen, im Holländischen haben sie selbst stehen, sie zu beten, kommt, lasst euch versöhnen mit mir. Lasst euch versöhnen mit mir. Und dass Gott das bietet, fleht zu allen Menschen auf Erden, der große Gott vom Himmel, fleht zu den Menschen, die seinen Sohn nach dem Kreuz gebracht haben und die ihn dort ermordet haben, die ihn so schrecklich behandelt haben, angespielt haben, geslagen haben, verflucht haben, er fleht sie, kommt, lasst euch versöhnen mit mir. Und er weist nach dem Kreuz und sagt, den, der die Sünde nicht kannte, habe ich Sünde gemacht für euch, auf dass ihr würdet Gerechtigkeit Gottes für uns. Das können wir nur verstehen, wenn wir verstehen, was das Werk des Herrn Jesus für Gott war und wie es ihn verherrlicht hat. Oh, wir sehen es hier, wir haben es nicht gelesen, aber wir sehen es in den nächsten Versen, wo wie das wirklich geschehen ist. Wir haben es in Vers 15, und er schlachtet den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs, und tue mit seinem Blute, so wie er mit dem Blute des Pfarrers getan hat, und sprenge es auf den Deckel und vor den Deckel, und er tue Sühnung für das Heiligtum und so weiter. Da haben wir den Weg, in welche das Werk vollbracht ist. Hier sehen wir, dass der Herr nach dem Kreuze ging. Und wie gesagt, das ist diese Seite des Werkes, die in Verbindung steht mit den heiligen Anforderungen Gottes, in Verbindung mit seiner beleidigten Majestät. Und wir sehen, dass in diesem Bock was geschehen ist. Da wurde ein Opfer gebracht. Und wir wissen, wer dieses Opfer war. Wir wissen aus diesen Opfern, dass es Opfer sein mussten, die vollkommen waren, ohne Mangel. Und wir wissen, was das wirkliche Opfer war. Das Heilige, das aus dies geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden, sagt der Engel zu Maria in Lukas 1, Vers 35. Wir wissen, dass der Heilige Geist durch Paulus sagt, der die Sünde nicht kannte, hat er Sünde für uns gemacht. Wir wissen, dass der Heilige Geist durch Petrus sagt, dass er nie gesündigt hat. Und wir wissen, dass in de Hebräerbrief uns gesagt wird, dass er in allem uns gleich geworden was, die ist ausgenommen die Sünde. Er war wirklich, was wir in 3. Mose 2 finden werden, das feine Speisopfer, das feine Mehl, wirklich die Frucht der Erde. Er war wahrhaftig Mensch, so wie de Galaterbriefe sagt, geboren seine Frau, meer wahrhaftig mens dan Adam jemals gewesen is. Adam is niet geboren als einer Frau, aber er war gezeugt door den Heiligen Geist. En wenn er auch wahrhaftig mens war, even wahrhaftig wie wir, met een menschliche Seele, einen menschlichen Geist und einen menschlichen Leib, er war ohne Sünde. Dat war das Opfer, das er hinstellte. Und nun sehen diese Menschen auf Erden. Wir haben gesehen, dass in 1. Mose 8 Gott sagt, all das Gebilde von der Gedanken ihres Herzens ist nur böse. In Kapitel 6 hat es gesagt, vor dem Sintflut und nach der Sintflut in Kapitel 8 sagt dasselbe. Das war der Zustand des Menschen. All das Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Dann haben wir im Psalm 14, dass Gottes Wort wieder sagt, da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Und in Römer 3 wird das wiederholt. Da ist nicht ein Gerechter, da ist nicht einer, der Gott sucht. Alle sind sie abgewichen, zusammen sind sie nutzlos geworden. Gott hat de Gnade bewiesen, indem er den Mens nicht gleich verdammte, aber ihm auf der Erde ließ. Und ihm in Bilder seine Gnade darstellte. Und was war das Resultat? 4000 Jahre hindurch hat Gott gesucht, ob da einer war, der nicht wie Adam ihm entehrte, aber der ihm ehrte. Und er hat keiner gefunden. Da ist nicht einer, der Gott suchte. Der Mensch hat ihm entehrt. Und kein Mensch war da, die ihm verherrlichte. Sie haben alles sich selbst gesucht. Sie sind nutzlos geworden. Gott konnte sie nicht gebrauchen. Er, der, wie Kolosser 1 uns sagt, alles erschaffen hat für zichzelf. So spricht Kolosser 1. Der Herr, der Schöpfer, hat alles erschaffen für zichzelf. Er musste sagen, sie sind nutzlos. Ich kann sie nicht gebrauchen für etwas, dat wofür ich sie bestimmt hatte. Und dann kam der ein Mensch auf Erden, nach 4000 Jahren. Nach den hunderten Millionen Menschen, die auf Erden gelebt hatten, kam da ein Mensch, En dat was een ander mens. Een wahrhaftige mens. Maar een mens die, als er kwam, gezegd, ik kom op God om deinen willen te doen. Dessen uitgangspunt was nur gehoorzaam te zijn. Dessen uitgangspunt was nur om God te verheerlijken en den willen Gottes te volbrengen. Zo wie de Hebreeënbrief ons zegt. Deze willen door welke wir geheiligd worden zijn. Is het wonder dat de hemel zich öffnete en die engel zangen vrede auf Erden in mensen en wolken vallen? Daar waren nach 4000 jaar zum ersten Mal een mens auf welke God met wolken vallen niederschauen konnte. En die engel konnten zingen davon. En deze mens wuchs auf, nahm zu in Gunst bij God und Menschen. Dieser Mensch ging seinen Weg 33 Jahre hindurch und konnte sagen, es ist meine Speise, der Wille zu tun dessen, der mich gesandt hat. Konnte sagen, ich weiß zu Gott, ich weiß, dass du mich immer hörst, denn ich tue immer, was dir wohl gefällig ist. Wunderbarer Mensch. Und der Himmel könnte sich öffnen über ihm und konnte sagen von ihm, dieser ist mein geliebter Sohn. In welke ik al mijn wolken vallen gevonden heb. We vinden dat als de Heer getauft wurde, als hij door die taufe fügte bij die gläubige Überrest van Israël, die daar getauft worden met de taufe der Bekehrung zur Vergebung van Sünden, en zo de Schein gewekt werden konnte, dat zich bekeerte om Vergebung van Sünden zu bekommen, da öffnete de Hemel zich. Und nach 30 Jahren, dass er auf Erden war, sagte Gott, in ihm habe ich all mein Wohlgefallen gefunden. Und 3 Jahre später, am Ende seines Dienstes, öffnete Himmel sich weer auf den Berg der Erklärung. Und Gott sagte aufs Neue, in ihm habe ich mein Wohlgefallen gefunden, hör ihm. Und dann ging er nach dem Kreuze. Oder er wurde gehorsam bis zum Tode. Bis zum Tod am Kreuze. War so gehorsam, dass tat den Willen Gottes, auch wenn als Mensch diesen Willen nicht verstand. Auch wenn klagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kennen wir nicht diesen Ruf aus Matthäus 27, Psalm 22, warum hast du mich verlassen? War der Einzige, die dieses rufen konnte. Niemals hat Gott ein Mensch verlassen. Und niemals konnte ein Mensch zu Gott sagen, mein Gott, und warum hast du mich verlassen? Denn wenn Gott ein Mensch verlassen hätte, wäre der Ursache genug gewesen, weil jeder Mensch ein Sünder war. Aber hier dieser Mensch hatte Gott verherrlicht in seinem ganzen Leben. War nur gehorsam gewesen. Hatte nur getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und nun wurde hat diese Gehorsamkeit gebracht ihn nach dem Kreuze. Und auf dem Kreuze wurde der reine, der heilige, der gehorsame Mensch, verlassen von Gott. Musste sagen, die Väter haben auf dich vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie ausgeholfen. Aber ich, war ein Wurm. Diese Mensch, aber war gehorsam bis zum Tod am Kreuze. Da hat Gott meine Sünden auf ihn gelegt. Und die Sünden von allen, die in ihm glauben sollten, diese Seite der Wahrheit werden wir nachher sehen in den zweiten Block. Das ist nicht unser Gegenstand, aber in Verbindung mit dem Gegenstand will ich es hier doch nennen. Die Sünden von allen, die in ihm glauben sollten. Und aus Gehorsam hat er sie auf sich genommen. Es geht hier nicht über seine Liebe für uns. Es geht hier über was aus Gehorsam zu Gott hat. Und hat die Sünden getragen, sodass Gott sie richten konnte. Und sodass Gott auf diese Weise seine Liebe offenbaren konnte zu schuldigen Menschen, nachdem seine Gerechtigkeit befriedigt war. Und hat nicht widerstrebt. Und dann, als dort auf dem Kreuze hing, und meine Sünden und die Sünden aller hier, die den Herrn kennen, auf ihn geladen waren, und rufen musste, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Sie sind zahlreich, ja die Haare meines Hauptes, so wie wir sie in den Psalmen finden. Dann hat gesagt, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesangen Israels. Und in diesem Moment hat Und jetzt gehe ich eigentlich weiter, als das Bild hier ist vom Sündopfer. Und komme ich eigentlich zu dem, was zum Brandopfer gehört. Und in diesem Moment hat er Gott verherrlicht und Gott geoffenbart, so wie Gott niemals geoffenbart worden war und auch niemals meer geoffenbart werden wird. Da als er dort meine Sünden trug an dem Kreuze und vermisst zur Sünde gemacht war, und er rief: mein Gott, waarom hast du mich verlassen? In dem Moment, als er rief: ich bin gesunken in kalkotigem Schlamm, wo man nichts tegen kann. Als er rief, dass seine Ungerechtigkeit ihm erreicht hatten. In diesem Moment had ik het gezegd, dass die Schlange gelogen hatte. Und dass Adam und Eva eine Lüge geglaubt hatten. Da bewies er, dass das Wort Gottes Wahrheit war. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Er starb, als er meine Sünden trug. Und vermisst zur Sünde gemacht wurde. Da had er bewiesen, wie gerecht Gott war. Gott hat das Gericht nicht verringert, als er, der Geliebte, dieses Gericht trug. Er trug dasselbe Gericht, was mein Teil hätte sein sollen. Da hat Gott bewiesen, wie heilig er war. Er hat ihm allein gelassen, von welchem er gesagt hatte: dieser ist mein geliebter Sohn, in welchem ich all mein Wohlgefallen gefunden hatte. Aber wir mussten jetzt rufen: warum hast du mich verlassen? Und der Himmel verbarg sich. Und wie hat er bewiesen dort, dass Gott Liebe ist? Wenn das in diesen 4000 Jahren nur sehr verhüllt hätte geoffenbart werden können, wie ist es dort geoffenbart worden an den Kreuzen? Römer 5 sagt uns in Vers 8: Gott bestätigt seine Liebe hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn Satan jetzt sagen sollte zu uns: Gott ist keine Liebe, dann weisen wir ihm auf dem Kreuz und sagen: ein Gott, der seinen eingeborenen Sohn gibt, auf dem Kreuz, in der Stadt von Sündigen, nicht geschöpfen, und dieser Sohn richtet an der Stadt von diesen Sündern, ist das ein Gott, den ich liebt? Da sehen wir, wie der Herr Jesus gerade in dem Moment, als er aus Gehorsam zu Gott dort auf dem Kreuz gerichtet wurde und dort hing auf dem Kreuz allein, verlassen von Gott und verworfen durch die ganze Schöpfung, dass er Gott verherrlicht hat und ein Mensch war, der da stand. So kann der Herr Jesus sagen in Johannes 13, dass der Sohn des Menschen Gott verherrlicht hat und dass Gott ihn verherrlichen wird. Das war das nach 4000 Jahren. Ein Mensch hatte Gott entehrt, Adam und Eva. Und ein Mensch verherrlichte Gott. Aber dieser Mensch hat nicht allein wieder gut gemacht, was Adam und Eva getan hatten. Aber hat weitaus mehr getan dan das. Er hat nicht nur einfach gezeigt, dass die Schlange gelogen hatte. Aber hat es so getan, dass die ganze Schöpfung, die Engel, erstaunt sind über die Offenbarung Gott selbst. Gott war niemals vor der Zeit geoffenbart geworden. Mit Ehrfurcht gesagt, der Herr Jesus hat die Sünde als Anlass genommen, um Gott mehr zu verherrlichen, als er jemals verherrlicht worden ist und jemals hätte verherrlicht werden können, wenn die Sünde nicht gekommen wäre. Der Herr Jesus hat das, dieses schreckliche, was Gott so entehrt hat, diese schreckliche Sünde, hat er als Anlass genommen, um gerade Gott zu verherrlichen, die sagte, mehr dan Gott jemals verherrlicht war, sodass am Ende die Sünde und was der Mensch getan hatte, eine Ursache wurde, dass Gott verherrlicht ist, sodass Gott am Ende mehr verherrlicht ist, durch einen Mensch, dan er jemals enteerd worden is, durch einen Menschen, sodass Gott mit Ehrfurcht gesagt, die Gerechtigkeit Gottes mit Ehrfurcht gesagt, ein Schuldner geworden is, den Menschen. Nicht nur ein Gott, der fordern muss, dass der Mensch, der ihm so beleidigt hat, gerichtet wird, aber ein Gott, dessen Gerechtigkeit fordert, dass der Mensch verherrlicht wird, denn der Mensch hat ihn verherrlicht. Und da sehen wir den Grund. Dieses Blut wurde gesprengt auf den Sühnungsdeckel. Wir wissen, dass der Sühnungsdeckel ist der Deckel von der Bundeslade. Da, wo die Tafeln des Gesetzes waren. Und darüber waren die Cherubim, wo Gott wohnte. Nein, wo er thronte. Es war der Thron Gottes. Und wir wissen, die Cherubim sind hier im Alten Testament die Ausführer der Gerichte Gottes. Und sie sahen auf das Gesetz, um zu sehen, was die heiligen Anforderungen Gottes waren für einen Menschen auf Erden. Und wo sie sahen, dass diese heiligen Forderungen niemals verwirklicht wurden durch einen Menschen, da konnten sie nur Gericht bedeuten. Es war ein Thron des Gerichtes. Und nun wurde das Blut da gebracht. Und das Blut sprach zu der Cherubim erstens, das Gericht ist ausgeübt worden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Blut spricht von vergossenes Blut, von Geben von Leben. In Kapitel 17 finden wir es, in Vers 11, dass das Blut in het Blut die Versöhnung ist. Das spricht von Leben, das gegeben ist. Das Leben ist in dem Blut. Sodass erst das Blut zu den Cherubim sagt, dass die Gerechtigkeit Gottes befriedigt ist. Aber zweitens spricht das Blut von dieser Person, dieser wunderbare Person, der in seinem Tode Gott verherrlicht hat, so wie Gott nie verherrlicht worden ist. Sodass das Blut, wenn die Cherubim sehen, all die Bundeslade, sie nicht mehr die Forderungen des Gesetzes sehen, aber sehen das, was spricht von das, wodurch Gott verherrlicht worden ist. Dass Gott verherrlicht worden ist durch einen Menschen. Davon spricht es. Und die Cherubim, die Gerechtigkeit, die Werkzeuge der Gerechtigkeit Gottes haben, können jetzt nur sagen, der Mensch kann etwas empfangen. Gott kann den Mensch segnen, denn er ist verherrlicht worden durch diesen Menschen. Und wie könnte der gerechte Gott keine Antwort geben auf seine Verherrlichung? Und da haben wir die Grundlage von Johannes 3, Vers 16. Da haben wir die Grundlage von 2. Korinther 5 und auch von 1. Timotheus 2. Da ist ein Gott und er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Gott, der verherrlicht worden ist door das Werk des Herrn Jesus. Der Herr Jesus klagt in den Psalmen, was ich nicht geraubt habe, muss ich wieder erstatten. Und hat es wieder erstattet, sodass Gott jetzt frei ausgehen kann und zu allen Geschöpfen auf Erden, zu allen Menschen sagen kann, ich will euch Gnade beweisen, ich will euch zu mir bringen, ich will euch segnen. Ja, dafür muss bei den Menschen auch etwas geschehen. Aber das sehen wir in dem zweiten Buch. Aber was das Evangelium betrifft, hier sehen wir den Grund. Gott kann jetzt in einer gerechter Weise kann er Gnaden anbieten an jeden Menschen, sodass wie 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten, wenn ein Sünder zu Gott kommen konnte, sollte, mit dem Herrn Jesus, und Gott sollte ihn abweisen, dann sollte Gott ungerecht sein. Gott ist nur gerecht, wenn er es tut, weil der Mens ihn verherrlicht hat. Und wie der Herr selbst sagt in Johannes 13, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. So wird Gott ihn jetzt verherrlichen und er wird ihn sofort verherrlichen. Und so wie er in Johannes 17 sagt, ich habe dies verherrlicht auf der Erde, so verherrliche mich nun, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Gott hat das nicht abgeschlagen. Gott ist gerecht. Aber glauben Sie dann, wenn der Herr Jesus mit mir zu Gott kommt, als er damals mit mir zu Gott kam und sagte, dieses will Teil an meine Herrlichkeit haben, dass Gottes Gerechtigkeit sagt, das kann nicht. Gottes Gerechtigkeit sagt, darauf hat er recht. Und da haben wir die Grundlage des Evangeliums. Und da sehen wir, was das Evangelium Wirklichkeit ist. Das Evangelium ist, dass Gott jetzt durch seine Boten an jeden Menschen auf Erden Gnade anbieten kann. Dass er seine Boten aussenden kann, voor de verlorenste zonder. En ze bieden hem, komt, laat die persoon met mij. Natuurlijk, dan moet met hem wat geschehen. Dat is de tweede zaken. Een mens kan niet zo wie er is in de gegenwart Gottes komen. Kan God is licht, en in hem is gar geen finsternis. Kan een mens der finsternis is, zo zegt de Efezebrief van alle ongelovigen, er is finsternis. Kan der in die gegenwart Gottes zijn, wo der licht is, en in welke gar geen finsternis is. Kan een mens der finsternis glücklich zijn in dem wat des licht is? Nog een andere vraag. Kan een mens der een natuur had, der nur zündigen kan en nur zündigen wil? Denn dat is ja das Fleisch. De natuur van einer, der niet wiedergeboren is, dat was wir als wiedergeborene sagen, onze Fleisch, onze alte natuur. Maar dat is niet de alte natuur van Ungläubigen. Dat is die einzige natuur die ze hebben. En die natuur wil niet anders dan zündigen. Die kan niet anders als God hassen. En die wil niet anders als ihre eigen willen doen. Könnte, wenn es möglich wäre, dass ein unwiedergeboren Mensch, der so keine neue Natur hat, dass er im Himmel kommen sollte, könnte einer da jemals glücklich sein, in einem Ort, wo kein Sünde ist, in einem Ort, wo er niemals tun konnte, was er liebte zu tun, in einem Ort, wo nicht zu finden ist, was er liebt. Denn da spricht alles von der Herrlichkeit Gottes. Daar spreekt alles en is alles in uw breinstem met God. Met dem God die je hast. Nein, het wäre möglich. En daar sehen wir, dass auch bei den Menschen etwas geschehen muss. Daken lassen, dass die Gerechtigkeit Gottes fordert. Dass der persönliche Mensch gereinigt wird, freigemacht wird von dem Gericht. Aber das ist nicht der Gegenstand von heute Abend. Voor ik schließe. Möchte ich noch etwas eben sagen in der ersten Teil. Kann sich noch ein paar Minuten. Wir haben in die hier gesagt, dass auf Aaron auf diese Weise in das Heiligtum hineingehen sollte. Er soll einen heiligen Leibrock von Linnen anziehen und Beinkleider von Linnen sollen aus seinem Fleisch sein und mit einem Gürtel von Linnen soll er sich umgürten und einen Kopfbund von Linnen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Und er soll sein Fleisch in Wasser baden und sie anziehen. Das ist auch sehr wichtig in Verbindung mit dem Gegenstand, den wir haben. Wir haben gestern Abend gesehen, dass nicht nur das Opfer ein Bild des Herrn Jesus ist, aber dass auch der Altar, auf welchen das Opfer gebracht wird, ein Bild des Herrn Jesus ist. Und nicht nur ein unwichtiges Bild, aber eine sehr wichtige Sache, denn der Herr Jesus selbst sagt in Matthäus 23, dass die Gabe geheiligt wird durch den Altar. Und dass in die Bedeutung also der Altar selbst wichtiger ist dan das Opfer. Wo es beide spricht über den Herrn Jesus, gilt es natürlich nicht in Verbindung mit dem Wert seines Persones, aber in dem, was darin ausgedrückt wird, van de persoon en het werk des Herrn Jesus. Maar hier sehen wir, dass nicht nur der Herr Jesus das Opfer ist und der Altar ist, aber dass er auch der Priester ist. Der Priester, der hier das Werk tut und das Blut hineinträgt und der das Opfer hier schlachtet. Das in Verbindung mit was wir haben in Hebräer 9, es ist daar een andere Gedanke, aber doch dezelfde Grundsatz, dass er sich selbst durch den ewigen Geist Gott ohne Flecken geopfert hat. Das ist eine wunderbare Tatsache. Wir sehen, dass in den Werken des Herrn Jesus alle Dinge vollkommen waren und dass alles mitwirkte, um diesen Opfer so wunderbar herrlich für Gott zu machen. Er war eine wunderbare Person und er trug meine Sünden in Gericht. Er vollbrachte das Werk vollkommen, aber er selbst war so kostbaar. Und er hat sich selbst geopfert, nicht nur durch Gott gebracht, aber hat es freiwillig getan. So wie Johannes 10 sagt, niemand nimmt das Leben von mir. Ich habe Macht, es abzulegen und Macht, es wiederum zu nehmen. Und so sehen wir es hier als Priester. Und in Verbindung damit eine kleine Verbindung mit dem Hebräerbrief. Eine Frage, die oft Fragen aufruft. in herzen van jongen en vielleicht ook älteren gläubigen. In de Hebräerbrief wird gesagt, dass der Herr Jesus erst Priester geworden ist, nachdem er im Himmel ist. Als er zum Himmel fuhr, hat Gott zu ihm gesagt, du bist ein Priester nach der Ordnung von Melchisedek. Und so die Priesterschaft des Herrn Jesus und die Ausübung der Priesterschaft findet erst statt, nachdem der Herr in dem Himmel ist. Aber in Hebräer 2, Vers 17, haben wir eine sehr besondere Note. Da wird gesagt, dass der Herr Jesus ein barmherziger und getreuer hoher Priester sein musste, um für die Sünden des Volkes das Versöhnungswerk zu vollbringen. Und da haben wir also eine Ausnahme über die normale Priesterschaft, die der Herr Jesus erst ausübt, nachdem er im Himmel ist. Und das ist, was wir hier haben. Und darum sehen wir hier auch, dass der Herr Jesus hier nicht seine normale Kleidung als Priester hat. Die normale Kleidung finden wir in 2. Mose 28 und 29 und in 3. Mose 7 und 8. Aber dass er hier speciale Kleidung hat, die nicht seine normale Kleidung sind, aber nur auf diesen Tag getragen werden durfte, aber die sprechen von dem, was in sich selbst war. Wir haben hier einen heiligen Leibrock von Linnen und wir wissen, Offenbarung 19 sagt uns, dass das Linnen ein Bild ist von Gerechtigkeit, gerechtige Taten, sodass dieses hier spricht von was der Jesus in seinem Leben auf Erden war. Dass er vollkommen gerecht war, dass alle Taten, die er getan hat, und alle Worte, die er gesprochen hat, und alle Gedanken, die er gehabt hat, gerecht waren voor Gott. Und weil sie vollkommen in Abhängigkeit und Gehorsam für ihn waren. Und nun sehen wir da das Werk des Herrn Jesus. Er ist das Opfer, ein vollkommenes Opfer. Aber das Opfer ist auf ein Altar. Nicht hier gerade, aber in anderen Stellen. Und das Altar, der Altar spricht von Herr Jesus in seiner vollkommenen Heiligkeit. Eine Heiligkeit, die so groß ist, dass sie eingehen kann in dem Gericht Gottes und nicht verzehrt wird. Denn der Altar musste von Erz, von Kupfer gemacht werden. Und es wird da gebracht durch einen Priester, der in seine ganze Offenbarung, denn wir wissen in den Bildern der Schrift, sprechen Kleider von was wir offenbaren, unsere Lebenshaltung, unsere Taten, unsere Worte, unser Auftreten. Wie das Sprichwort sagt, Kleider machen den Mann. Und es ist wahr, der Mensch, der mich sieht, sieht meine Kleider. Und so sprechen in den Bildern der Schrift die Kleider von unserer äußeren Offenbarung. Nun, so war der, der das Opfer zelf brachte, der Herr Jesus, in seine Offenbarung, seine ganze Offenbarung hier auf Erden, in vollkommen Übereinstimmung mit der Heiligkeit Gottes und mit der Gerechtigkeit Gottes, sodass wir sehen, dass von welcher Seite wir Golgatha betrachten, von welcher Seite wir das Werk des Herrn Jesus betrachten, es alles vollkommen war, alles nur zur Befriedigung des Herzens Gottes sein konnte, alles nur der Eindruck von Vollkommenheit machte auf das Herz Gottes. Und das alles zusammen machte den Wert des Opfers für Gott aus, aufgrund dessen, wie wir gesagt haben, jetzt Gott das Evangelium ausströmen lassen kann, verkündigen lassen kann zu jeder und selbst beten kann, ich wiederhole, 2. Korinther 5 im Hollandischen sagt beten, der große Gott, der sich niederbeugt zu den Sünden und ihn fleht, ihn betet, kommt, lasst euch versöhnen mit mir. Welch eine wunderbare Tatsache. Der große, allmächtige Gott, der so beleidigt worden ist door Menschen und der täglich beleidigt wird door ihn, der täglich gelästert wird door Menschen, fleht sie, kommt, lasst euch versöhnen mit mir. Er sagt nicht, nun, wenn ihr errettet werden kommt, dann könnt ihr zu mir kommen. Und wenn ihr lange genug gefleht habt, dann wil ich vielleicht wohl gnädig sein. Ein Evangelist sagt das einmal jaren zurück zu meiner Schwester. Meine Schwester war in Sündennot. Und sie sprach mit einem Evangelist, ein Gläubiger, nicht aus unserer Mitte. Und die sagte, bete viel zu Gott. Dann wirst du wohl Vergebung empfangen. Aber so sagt das Evangelium nicht. das Evangelium sagt, dass Gott den Sünder betet, um zu ihm zu kommen, dass er ihn retten kann und dass er ihm Vergebung geben kann und seine Gesinnung, seine feindliche Gesinnung gegen ihn ändern kann. Lass dich versöhnen mit mir. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache? Nun, das ist das Werk, woran wir teilhaben als Kinder Gottes. Das ist das Werk, dass der Herr Jesus tat, der Sohn Gottes, der missgeliebt hat, als er sich selbst für mich hingab. Macht es unsere Herzen nicht warm?